Willkommen bei
SEO-Date, dem SEO-Podcast mit
Christine und Hans Kronberg. Die Folge 9, die Weihnachtsausgabe. Ja, wir sitzen ja ganz weihnachtlich zusammen in unserer Küche mit selbstgebackenen Keksen, der gute Weihnachtstee von Chefkoch und
Weihnachtscola,
Kerzen, Weihnachtscola und haben hier die letzte Folge des Jahres. Eigentlich sollte das schon letzte Woche sein, aber weil die Zeit dann die Stunde wieder voll war, haben wir gesagt, wir lagern das noch aus in eine Extra-Folge. Und
heute wollen wir einen SEO-Jahresrückblick wagen und unsere persönlichen Highlights und Lowlights des vergangenen Jahres mal ein bisschen ausbreiten.
Genau, was hat uns so dieses Jahr am meisten bewegt, beschäftigt? Mhm. Ja, so mein erstes persönliches Highlight für dieses Jahr war die tägliche Dosis SEO mit Markus und Alex und Freunden, der White Talk. Das hat schon irgendwie sehr meinen Alltag verändert, weil ich wirklich fast täglich da reinhöre. Also es läuft nicht wirklich täglich, irgendwie 2-3 Mal die Woche.
Aber zu Anfang schon.
Am Anfang war es, glaube ich, sogar wirklich täglich. Also es ging ja los mit so einem Talk bei Clubhouse, als dieser Clubhouse-Hype war. Also zumindest bin ich dann irgendwie dazu gestoßen. Veranstaltet von Wright, wird praktisch täglich drüber gequatscht, was gibt's an SEO-News, Markus berichtet dann auch viel aus der internationalen SEO-Szene, was es da so an Beiträgen gibt, aber natürlich auch aus Deutschland und, die beiden sind auch eine gute Kombi, der Markus Tandler und der Alexander Reitenbach, die ergänzen sich dann irgendwie sehr gut und man hört den beiden gerne zu. Und das Coole ist eben, dass gerade über diese Clubhouse-Geschichte Leute dann auch wirklich auf die Bühne kommen können und spontan dann irgendwie auch ihren Senf zu dem Thema geben und da wirklich ein Austausch stattfindet. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Vortrag, sondern sehr interaktiv. Viele schreiben auch einfach Kommentare. Also das Ganze läuft ja praktisch oder hat angefangen über Clubhouse. Und irgendwann kamen die auf die clevere Idee, das Ganze, ich glaube mit StreamYard machen die das, dass die praktisch das Clubhouse-Handy abfilmen und das Ganze dann noch als Videostream auf die ganzen Plattformen schicken, also LinkedIn, Facebook, YouTube und über alle drei Kanäle können die Leute auch Kommentare dann schreiben. Und das läuft da bei denen praktisch in der StreamYard-Software wieder zentral zusammen und die können die Kommentare einblenden und gehen halt auch drauf ein. Und die gehen auch wirklich auf jeden Kommentar ein. Ne? Und so die Stimmung ist halt da wird auch geblödelt und gealbert und das ist jetzt nicht irgendein knochenernstes Ding. Mhm. Aber trotzdem hast du jeden Tag so einen Ankerpunkt, wo du sagst, jetzt kommt eine Stunde irgendwie Druckbetankung mit SEO-News. Und es ist auch spannend, was andere so als interessant und wichtig angesehen haben. Ich muss auch sagen, ich habe diese internationale SEO-Blog-Szene ganz so im Blick, wie der Markus das hat. Mhm. Und das Tolle ist eben, dass da von den Zuhörern dann auch viele dabei sind. Leute wie der Valentin Plätzer, der Johann von Hülsen, der Stefan Fischerländer ist häufiger, der Heiko Strammel, der SEO vom Spiegel zum Beispiel. Ist zum einen schön irgendwie, wenn die so ihre Fachkommentare geben können. Also wenn zum Beispiel mal irgendwie um News geht, dass dann oder den Spiegel, dass da kann man direkt fragen, ja, Heiko, können wir dann den kriegen und so. Das ist dann wirklich so der kurze Dienstweg oder der Valentin, der sich halt auch zum Beispiel super mit News auskennt und auch viel tief in diesem Thema drin ist, so Knowledge Graph und Entitäten, Scores und sowas. Da hat er mir dann auch, habe ich ihn angechattet, nochmal kurz einen Crashkurs gegeben, irgendwie wie man das da über deren API abfragt und was man da genau eingibt und das ist so, dadurch, dass man da so mehrfach die Woche in dieser Mittagsrunde da irgendwie zusammensitzt, hat man auch viel weniger Hemmung, die Leute mal kurz anzusprechen oder zu fragen. Da entsteht wirklich so ein bisschen was wie Freundschaft oder so eine Gang, man einfach viel Zeit miteinander verbringt. Also kann sich das überlegen, wenn das Jahr 52 Wochen hat und das zweimal die Woche nur stattfindet, das sind irgendwie über 100 Stunden im Jahr. Das sind 2,5 Arbeitswochen, ne? die man eigentlich Zeit miteinander verbringt, aber super investierte Zeit, weil als SEO musst du dich eh ständig weiterbilden und das macht so eine Runde natürlich A, mehr Spaß und du kriegst natürlich auch viel mehr Input und Meinungen und das ist einfach wesentlich runder. Und zum Teil passiert es auch, dass dann gesagt wird, irgendwie da war jetzt die SEO-Konferenz und welche Vorträge fandet ihr denn am besten? Und die Highlights dann so, da wird dann durchaus nachgefragt, ob die das dann nicht nochmal da in dieser täglichen Dosis SEO den Vortrag wiederholen oder zumindest zusammenfassen. Mhm. Da waren auch super spannende Vorträge dann, ne? Die von allen möglichen Konferenzen da irgendwie zusammenkamen. Also das ist wirklich eigentlich so ein Best-of von allen SEO-News mit einem Haufen kompetenter Leute irgendwie kommentiert, moderiert. Dazu noch unterhaltsam und so ein paar Leute lernt man dann auch wirklich näher kennen. Also die von denen hast du vorher vielleicht mal irgendwie gelesen oder gehört, aber vielleicht noch kein persönliches Gespräch gehabt. Und die werden auf einmal irgendwie halt so anfassbar, so menschlich, weil du die irgendwie hörst und dich mit denen austauscht. Mhm. Und auf einmal fühlt sich das an, dass man gute Bekannte irgendwie ist. Das ist ein ganz toller Effekt. Und ja, der Markus macht das halt super, weil er super auf die Leute zugehen kann. Und also da wird dann noch zum Beispiel jeder Einzelne wirklich begrüßt, der da irgendwie ins Clubhouse reinkommt, mhm, oder der einen Kommentar schreibt, kann einfach gut. Und der Alexander ist dann halt auch da irgendwie guter Sidekick da noch in der Show. Da macht ihr dann auch alleine, wenn Markus da mal keine Zeit hat. Und da lernst du neue Leute kennen. Da gibt es zum Beispiel einen Armin Ginschel, den kannte ich vorher persönlich nicht, der aber auch immer super witzige Kommentare dann schreibt. Und das fällt halt schon direkt auf, wenn der mal einen Tag lang nicht dabei ist oder so. Ne? Und dann kriegt er auch direkt einen Eintrag ins Klassenbuch und wird angemahnt, dass er vorher keine Entschuldigung geschickt hat, dass er dabei war. Also kann ich rundum empfehlen, wer noch nicht dabei war, einfach mittags um 12. Sieht man mal auf den White-Kanälen da bei Facebook und LinkedIn und so weiter, an welchen Tagen die Shows da sind. Mhm. Da wirklich reingucken, ganz, ganz großes Kino. Das Lustige fand ich, dass der Marco Young letzte Woche in seinem Wayne-Podcast das auch als eins seiner Highlights genannt hat und eigentlich genau die gleichen Gründe auch genannt hat und genau das Gleiche dabei empfunden hat. Und das ist einfach so, weil es so ist. Also das ist einfach das, was man dabei empfinden muss, wenn man dabei ist. Genau so ist es halt, ne? Und das ist, finde ich, einer der tollsten Innovationen für mich irgendwie dieses Jahr gewesen. Und wie gesagt, verbringe auch irgendwie 100 Stunden meiner Zeit damit, weil es einfach sehr angenehme und gut investierte Zeit ist.
Ja, und ich kann halt bestätigen, dass es wirklich fast nie ausgelassen wird. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das mal einen gab und du warst nicht mit deinen...
Ja, es steht fest in meinem Terminkalender und ich versuche da sogar dann irgendwie andere Termine irgendwie zu verschieben, dass das nicht irgendwie kollidiert. Ne? Mhm. Genau.
Sogar unsere.
Ja, auch bei uns. Ich kann erst ab 13 Uhr, das ist einfach so.
Genau.
Ja, und dann habe ich noch ein ganz aktuelles Highlight. Das ist praktisch als Folge von unserem letzten Podcast letzte Woche passiert. Die Stammzuhörer erinnern sich, wir hatten ja die SEO-Gewinner des Jahres besprochen. Und da war, ich glaube, auf Platz 127 war es die Wolfsapotheke, die legendäre dabei, wolfs-apotheke.de. Und das war beeindruckend. Die waren so praktisch fast von null auf 8-9 Punkte im Sichtbarkeitsindex.
Bei x-tausendfachung.
Gewachsen, genau. Mhm. Und wir hatten uns ja für den Podcast da irgendwie die Liste von 10.000 Domains ein paar rausgepickt, die interessant aussahen. Und die vielleicht dann so 5 Minuten angeschaut. Und ich hatte das gepostet und weil wir gerade noch bei der täglichen Dosis SEO waren mit Markus, Alex und Freunden, kann ich euch hier mal kurz einen Ausschnitt geben, weil Markus hat das eigentlich wunderbar erklärt, was dann auf einmal nach unserem Podcast passiert ist.
Genau, cool. Der Hans Kronberg kommt auch gerade rein. Richtig cool. Genau, der Hans hat heute echt, ich glaube, die Wolf-Apotheke in Bramstedt, glaube ich, hat er mal kurz den Server abgeschossen, weil er ja darüber, also quasi auf LinkedIn und Facebook und auf Twitter sozusagen von deren SEO-Erfolgen ja geschwärmt hat geradezu, ja, also die innerhalb von kürzester Zeit auf Sichtbarkeitsindex 9 mit so einem, ja, sie haben so eine eigene Content-Sektion quasi, ich hätte es mir auch gerne genauer angeguckt, aber auch für mich hatte ich nur einen Server-Error 500, also ich konnte es mir auch nicht genau angucken und das ist natürlich cool, er hat auch geschrieben, er hat schon eine Entschuldigungs-Mail quasi an sie geschrieben, dass er deren Server abgeschossen hat, weil ganz viele SEOs gucken wollten, nee, wie haben die das geschafft? Geil, wirklich wieder lustige Geschichte. Und übrigens auch da nochmal der Tipp an alle da draußen, auch der neue SEO-Date-Podcast scheint auch wirklich sehr interessant zu werden. Vielleicht kriegen wir, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen mehr Insights. Plus, er hat sich ja auch nochmal, er will nochmal Revue passieren lassen, die größten Gewinner und Verlierer auf jeden Fall mal in Bezug auf den Sichtbarkeitsindex vom Jahr 2021, also sein neuer Podcast, verspricht da auch spannend zu werden. Ich werde auf jeden Fall reinhören.
Ja, das war mir auf jeden Fall peinlich, dass der Server dann wirklich da über eine Stunde
nicht erreichbar war, ne?
Down war. Und habe tatsächlich dann diese Entschuldigungsmail geschrieben, kurz erklärt, was passiert war. Und ja, hatte wirklich eine nette Antwort bekommen von dem Apotheker und haben uns dann so ein bisschen hin und her geschrieben, habe dann auch gefragt, was dann eigentlich seine Motivation ist, so viel Content zu erstellen, weil so als lokale Apotheker er das ja eigentlich gar nicht monetarisieren kann, wenn er für alle möglichen Gesundheitsbegriffe da in den Top Ten steht bei Google.
Wenn er keinen Job hat.
Eben, also er liefert das ja nur irgendwie da zum Abholen oder direkt in der Umgebung per Bote aus und also da kam eben auch bei LinkedIn und so die Fragen so, warum macht er denn das? Mhm. Also was steckt denn dahinter? Und das interessierte mich natürlich auch. Und dann, ja, hat er mir das so ein bisschen erklärt. Also ich will das jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, was er geschrieben hat, weil das waren jetzt Mails zwischen ihm und mir. Das will ich jetzt nicht einfach so öffentlich raushauen. Aber ich glaube, jeder kann da ins Impressum von der Seite schauen und findet da eigentlich die Antwort. Da steht dann, dass diese Apothekenseite hergestellt wurde mit Wave Cockpit, was so ein Service-Paket ist von einem Dienstleister, nennt sich Pharma Private Wave. Die haben im Prinzip, ja, die erstellen Websites für Apotheken, haben sich darauf spezialisiert. Und man kann so drei verschiedene Pakete buchen, Basic, Comfort, Plus. Und unter der Domain wave-musterapotheke-comfort.de haben die dann auch so ein Muster-Apotheken-Website. Wenn man da drauf geht, sieht man, das ist im Prinzip eins zu eins die Website auch von der Wolfsapotheke. Also es ist einfach so ein White-Label-Ding und da wird dann halt einfach die Daten der einzelnen Apotheke reingegeben. Und es gibt halt ganz viele von diesen Seiten, also wahrscheinlich über 100, wenn nicht hunderte, die alle auch dieses Gesundheitsglossar da haben mit den ganzen Artikeln, identisch. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das ist jetzt nicht so die ganz tolle Geschichte, da sitzt ein Apotheker irgendwie in langen Nächten, in denen er Notdienst hat und langweilt sich und schreibt deswegen irgendwie Tonnen Content. Von Content. Das wäre die tolle Version der Geschichte gewesen. Die echte ist halt, dass das eigentlich eine Website von der Stange ist, die man irgendwie für paar hundert Euro im Monat da mieten kann und dass du einfach ein Klon von 100 bist. Aber das macht es, finde ich, nicht weniger interessant so als SEO-Fallstudie. Also gerade diese extremen Beispiele zeigen dann eben auch so ein bisschen, finde ich, legen so ein bisschen offen, wie Google da tickt. Weil das ist ja schon erstaunlich, dass dann so eine Apotheke praktisch die ganze Sichtbarkeit kriegt für dieses Glossar.
Vor allem nach welchen Kriterien ist nicht so wirklich transparent. Ich glaube, du hast die Links doch mal angeschaut,
ja,
also ein Faktor, der vielleicht da eine Rolle spielt.
Die waren jetzt aber auch nicht überragend. Also schon irgendwie ein Link dabei von der städtischen Seite, immerhin so ein bisschen offizielles Ding. Und irgendwie von friesland.de, ich weiß nicht, wie offiziell die Website wiederum ist, ob das ja irgendwie in Privatperson gehört oder irgendwas Öffentliches ist. Ansonsten ist das Linkprofil jetzt nicht, also relativ normal, so Branchenbucheinträge, was man da so hat, so ein paar Verbandseinträge. Das haben die anderen Apotheken im Prinzip auch. Also meine These ist, dass das eigentlich pures Glück war. Also dass Google, man kann es dann in Sistrix auch so ein bisschen nachvollziehen, das ging mal los mit einer URL. Auf die URL hat die Website allerdings auch ein, zwei Links. Die Frage ist, was zuerst da war. Auf jeden Fall, dass Google praktisch mal eine URL in den Top 10 getestet hat, die irgendwie gute Nutzersignale hatte, weil der Content ist auch gut. Also jetzt überhaupt nichts gegen dieses Angebot dort von der Pharma Private. Dass Google, wie gesagt, da irgendwie gute Nutzersignale vielleicht festgestellt hat und sagt, okay, ich teste noch mehr URLs von dieser vertrauenswürdigen Quelle. Und dass dann so ein Flywheel entstanden ist. Also ich teste mehr gute Signale, ich teste noch mehr gute Signale. Und wie so ein Schneeball, der immer größer wird, hat auf einmal dann die Apotheke da irgendwie für alle möglichen Keywords gerankt. Also für mich zeigt das, dass die Domain als vertrauenswürdige Contentquelle eine ganz, ganz große Bedeutung bei Google hat.
Ja, definitiv, auf jeden Fall.
So würde ich das interpretieren und das ist dann so mein Learning eigentlich aus dem Case. Versuch alles, um bei Google als möglichst vertrauenswürdige Quelle dazustehen. Ja. Ne?
Trotzdem, also natürlich stimme ich dir zu, dass das Vertrauen in die Domain mit kriegsentscheidend ist. Ja. Nur sind die anderen alle vertrauensunwürdig oder weniger? Also hast du wirklich alle, also kannst du nicht alle gegengecheckt haben?
Ich habe die nicht alle gegengecheckt, aber ich weiß nicht, ich habe mir vielleicht irgendwie 10 Stück angeguckt da ist mit der Sichtbarkeit nicht so viel passiert. Ich glaube, bei einer, dieser Anbieter, dieser Dienstleister, der hat noch irgendwie alle Apotheken auf einer Domain gesammelt, wo die dann einfach nur mit irgendeinem Code dann alle nochmal irgendwie da drunter liegen. Also es gibt nicht nur Klone, sondern im Prinzip auch noch Duplikate. und das Ding hat irgendwie auch mal gerankt vor ein paar Jahren irgendwie. Und ich würde jetzt sagen auch, dass dieses Ding von der Wolfsapotheke, so sehr es denn wünsche, keine Ahnung, ob das dauerhaft funktionieren wird. Also es kann natürlich sein, dass Google auch von einem Tag auf den anderen entscheidet, jetzt nehme ich mal eine andere Apotheke.
Ja. Du meinst nicht dieses Erfolg für Apotheken.de, oder? Meinst du das?
Nee, das ist dann nochmal so eine Werbewebsite von denen. Okay. Die haben irgendeine Domain, wo dann nochmal, vielleicht ist das dann das Basic-Paket, also dass du irgendwie einen eigenen Domainnamen erst im Komfortpaket kriegst. Kann ja sein. Oder sagen, das ist ein extra Komfort, dass du irgendwie da auf der Seite bist. Aber das ist dann mit irgendeinem Kürzel, also immer der gleiche Domainname, ich weiß dann gerade nicht mehr auswendig. Und dann hat praktisch jede Apotheke ein einzelnes Verzeichnis und darunter liegt dann nochmal irgendwie der ganze Content. Also du bräuchtest im Prinzip nicht mal eine eigene Domain und könntest praktisch von denen da irgendwie so ein Verzeichnis kriegen.
Ja, trotzdem ist also als Case, ja, um mal zu untersuchen, also wirklich richtig, richtig in die Tiefe rein, wie das kommen kann, dass die ausgewählt worden sind. Also da müsste man wirklich dann alle scannen oder so gut wie alle.
Es ist, finde ich, ein super interessanter, also gerne auch, wenn Leute da nochmal tiefer einsteigen irgendwie und Erkenntnisse haben, mal eine Rückmeldung, können wir, glaube ich, alle von lernen. Echt spannender Case, ja. Bloß macht es bitte nicht alle gleichzeitig, weil wir wissen, die Server abpacken. Der Server ist ein bisschen schwach auf der Brust. Also das hatte ich auch noch nicht, mit Social Media Posts Server abzuschießen. Und wäre vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, drüber nachzudenken, ob wir unseren Podcast irgendwie werbevermarkten. Das wäre eine coole Aussage für die Werbevermarktung, sagen, hey, wir haben so eine Reichweite, damit können wir Server abschießen. Aber ich glaube, der war auch sehr, sehr schwach auf der Brust, der Server, dass so ein paar SEOs dann das Ding da irgendwie lahmlegen. Also gesagt, wenn es anschaut, bitte einer nach dem anderen. Okay. Ein Highlight war, finde ich, auch der Wingman-Newsletter. Da bin ich auch erst so richtig dieses Jahr drauf gekommen, den gibt es, glaube ich, schon deutlich länger. War auch so ein bisschen so eine Folge von dieser täglichen Dosis SEO. Da wird jeden Dienstag eigentlich immer der Wingman-Newsletter als erstes genannt. So, was steht denn heute wieder drin? Mhm. Der kommt morgens auch recht früh. Irgendwann dachte ich, ja gut, jetzt muss ich aber auch mal reinschauen und habe den dann abonniert und bin seitdem begeisterter Fan.
Okay, da muss ich den auch abonnieren. Täglich?
Wöchentlich, dienstags kommt er immer. Und das Konzept ist so ein bisschen, dass irgendwie eine ganze Reihe von Wingman-Mitarbeitern, keine Ahnung, 6, 7 Stück oder so, jeder sucht sich da ein Thema aus, was dann auch richtig gut vorbereitet wurde. Also das ist jetzt nicht einfach nur, da gab es irgendwie eine Google News oder da gab es irgendwie einen Artikel und einen Link drauf, sondern die setzen sich so richtig mit dem Thema auseinander und das wird so richtig deep. Also die sagen dann irgendwie auch, das und das ist dabei zu beachten, und da gab es vielleicht auch mal irgendwie einen Vortrag von uns dazu, der dann da noch verlinkt ist, und du merkst also, da hat sich jemand richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, und davon hast du dann irgendwie da 6, 7 Stück oder so solche Themen.
Im Newsletter drin.
In dem Newsletter, okay. Genau. Mhm. Und ja, man kann den praktisch so einmal durchscannen und gucken, sind da für mich spannende Themen dabei. Also so bei manchen Themen sagt man, das betrifft mich gerade nicht, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so spannend. Aber ja, die sind ganz gut da drin, eben, das haben da auch viele Erfahrungen in der Branche, Erfahrungswerte und haben das vielleicht schon in der Vergangenheit mal auseinandergedröselt, und da gibt es Material dazu, das ist immer wieder spannend, was da drin vorkommt. Also absolute Empfehlung, da mal reinzuschauen.
Ja, genau. Also den Wingman-Newsletter abonniere ich dann auch. Newsletter, den ich ganz gern mag, ist der von der Aleida Solis, der SEO-FOMO-Newsletter. Mhm. Der kommt auch wöchentlich raus. Und was ich daran unter anderem mag, ist halt das Überblicksheft. Das ist jetzt international halt. Aber kann natürlich auch für den deutschen Markt interessant sein.
Ja, das finde ich mal gut noch so. Internationalen, ja. Blick, also man kann ja nicht irgendwie weltweit da irgendwie alle SEO-Blogs da immer screenen. Kann man schon, aber
macht man ist ein bisschen nicht. Zeitaufwendig. Also was mir auch sehr gut gefällt, die hat da so eine Sektion in dem Newsletter, This Week's Free SEO-Tool. Aha. Da gibt's im aktuellen Newsletter ein Template für Google Data Studio. Eine, ja. Risk-Free Analysis in Google Data Studio und für die Search Konsole. Und das, sowas ist halt mit einem Klick zu haben und einfach schön, sowas dann regelmäßig angeboten zu bekommen und da einfach reinzugucken und vielleicht auch damit rumzuspielen. Regelmäßig jede Woche, das ist schon ganz nice. Sie geht auch manchmal auf die Umfragen ein, die sie ja über Twitter des Öfteren mal raushaut. Ja, ist so insgesamt so ein schöner Rundum.
Super umtriebig, ne?
Leider. Ja, ja, also, definitiv. Genau. Was. Und was halt für mich ein Highlight war dieses Jahr, da ist dieses Learning SEO IO rausgekommen, diese Roadmap. Ist wie so eine Art Handapparat für SEO. Da hat sie so eine Grafik erstellt, anhand derer man rubriziert in 9 verschiedene Bereiche, praktisch SEO from scratch in allen verschiedenen Rubriken, die damit zu tun haben, lernen kann. Und das ist was, was sie halt regelmäßig updatet. Also diese verschiedenen Sektionen datet sie regelmäßig ab, von Grundlagen bis SEO-Prozess durchführen, SEO implementieren ins CMS. Da nennt sie dann auch die verschiedenen CMSer als Unterrubriken. Also da gibt's Implementieren von SEO für WordPress, für Wix, für Shopify. Dann Vertiefung von Unterbereichen, so Technical SEO, Content, Backlinks, Management von SEO, Szenarien wie Rankingverluste. Da bietet sie so handapparatsmäßig Einsprungspunkte an. Spezialisierung, E-Commerce, International, Local, Software as a Service, solche Sachen, Automatisierung, Python oder R für SEO. Dann
und verlinkt da praktisch mal auf die besten Artikel.
Genau, also das Thema ist wie so ein, wie gesagt, ein Handapparat, ja, für all diese Bereiche. Also sie verlinkt Ressourcen zu diesen verschiedenen Rubriken auf dem aktuellen Stand, als quasi Einstieg, ja, ins Thema.
Kuratierte Linkliste.
Genau, eine kuratierte Linkliste.
Nach Themen sortiert.
Und das, ich habe das vorher noch nie so grafisch aufbereitet gesehen, dass man das auch entweder Beginnern oder Leuten, die sich halt in einem bestimmten Bereich aufschlauen wollen, dass man das denen einfach geben kann, dass sie das in etwa einordnen können, wo sie sich da irgendwie im SEO befinden und wo sie einfach einsteigen können. Ja. Und das kann ich nur allen einfach ans Herz legen, dass sie mal unter learningseo.io sich das mal angucken. Da wird wahrscheinlich jeder irgendwie fündig.
Ja, da steckt auch echt Arbeit drin. Also es ist ja praktisch wie so eine Bibliothekarin, die, genau, so das Thema SEO dann so irgendwie in Unterthemen unterteilt, ja, und kann sie fragen, was hast du denn irgendwie zu SEO für Blogs oder für Shops, mhm, und sie empfiehlt dir da gleich irgendwie die besten Werke dazu.
Genau. Das heißt jetzt nicht, dass du in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Unterrubrik mengenweise findest, aber du findest, ja, wirklich gute Einstiege.
Genau.
Ja, und die sind dann auch auf aktuellem Stand und super nützlich. Und also was ich mir halt so ein bisschen vorstelle, ist also wenn jemand irgendwie als Inhouse-SEO irgendwo neu anfängt und noch nicht total fertig ist und noch nicht 80 Jahre Erfahrung hat im SEO, sondern einfach in verschiedene Bereiche noch reingucken muss oder die noch vertiefen muss, da ist sowas halt einfach total nützlicher Einstieg.
Absolut. Also kannst ja, ist ja so spezialisiert worden, SEO, du kannst auch nicht in allen Unterpunkten da immer auf dem aktuellsten Stand sein. Ja. Und da ist es schön irgendwie, wenn man schnell in das Thema reinkommt.
Genau.
Ja, neu einarbeiten war in dieses Jahr insofern auch ein Highlight, weil wir uns ja den SEO-Date-Podcast
eingearbeitet haben. Mussten.
Also wie das überhaupt so mit Podcasts funktioniert. Also das war natürlich eine spannende Reise bis hier schon dieses Jahr und die mir total viel Spaß gemacht hat.
Ja, mir auch, definitiv. Ja. Wobei, du bist ja viel, viel öffentlicher unterwegs als ich. Ja, also ich glaube, war das Neue dran. Also nicht, dass ich nicht schon Vorträge gehalten habe oder sonst wie mit dem Klavier beispielsweise aufgetreten bin. Also das zu performen, das ist mir nicht völlig unbekannt, aber du bist ja viel öffentlicher unterwegs als Speaker auf Konferenzen, was weiß ich.
Ich glaube, das hat geholfen, dass wir relativ schnell so das Ding hochfahren konnten. Ich glaube, wir beide haben auch nicht das Ziel, jetzt irgendwie die Podcast-Charts zu stürmen.
Außer in Zypern.
Außer in Zypern. Nee, also dann geht es ja irgendwie um Downloads und Streams und um die wesentlich zu steigern, dann müssten wir halt anfangen, jede Woche eine Folge aufzunehmen oder zweimal die Woche. So hast du dann halt mehr Streams und Downloads im Monat. Ich glaube, das ist nicht für uns beide nicht das Ziel, wo wir hinwollen, sondern wir wollen, dass es uns Spaß macht. Ne?
Ja, wesentlich. Ich wundere mich jetzt ein bisschen, weil die Zugriffszahlen sind ja schon deutlich höher, als wir das überhaupt erwartet haben.
Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie auf 2000 Streams im Monat kommen wolltest, also das geht eigentlich nur, indem du dann wöchentlich irgendwie eine Sendung machst.
Ja, klar.
Und dann, zumindest für uns, wird es anfangen, da stressig zu werden. Und da hätte ich sonst eine Angst, dass dann vielleicht der Spaß ein bisschen drunter leidet, so wenn man sagt, ich muss jetzt diese Woche wieder eine Folge machen.
Ja, es ist ja schon so, dass wir dauernd über SEO sprechen und uns auch wirklich verquatschen. Ne? Also wie oft kommt das vor?
Ja, aber es ist dann ja schon ein bisschen umständlicher zu sagen, jetzt müssen wir auch die Mikrofone hinstellen.
Genau, das ist eben der Unterschied.
Danach muss man schneiden und Shownotes schreiben und so. Genau. Also da ist man ja schon ein paar Stunden dann zusätzlich beschäftigt. Ja. Und sollten wir uns bewahren, glaube ich, dass... Ja. Dass das so im Rahmen bleibt, dass das uns auch Spaß macht.
Ja, also definitiv. Genau. Was ich nur meinte, war die Gespräche, das Material sozusagen, das wäre schon da. Also wir bräuchten wirklich nur random irgendwie auf den Aufnahmeknopf zu drücken beim iPhone oder sonst irgendwie. Das geht halt nicht. Also die Infrastruktur muss halt irgendwie auch vorhanden sein. Ja,
sonst haben wir eine Tonqualität wie der Jens.
Bist du fies?
Kleiner Tipp. Nein, das Lustige, der Jens sagte mal beim Seehaus, das ist ein Markenzeichen, ist die Tonqualität und das ist ganz schön. Und begründet das immer, dass es da so halt. Wobei das alles, was ich jetzt über Podcasts und Mikrofone gelernt habe im letzten Jahr, glaube ich, echt nicht der Grund ist, sondern du müsst eigentlich nur ein anderes Mikrofon nehmen, was halt wirklich nur die nahen Töne aufnimmt. Dann kriegst du auch diesen Hall raus eigentlich. Burpen nennt man das, glaube ich, ne?
Ja.
Genau. Das ist eigentlich eher eine Mikrofonfrage. Aber das fand ich das Spannende, also irgendwie zu lernen, wie nimmt man auf und wie veröffentlicht man das. Wir machen das über Podigy, nennt sich die Plattform. Das ist dann eigentlich auch ziemlich idiotensicher, also da stehen dann alle Datenfelder und man füllt sie halt einfach aus. Und die verteilen das dann automatisch auf die ganzen Plattformen. Und ja, mir macht es immer Spaß für mich, in so ein neues Thema
reinzuarbeiten
da auch wirklich vielen, vielen, vielen Dank an das ganze Feedback und an die ganzen Hörer.
Ja, absolut.
Dadurch macht es natürlich irgendwie Spaß, weil man merkt, man wird vernetzt da, finde ich. Mhm. Und also mir persönlich hilft es irgendwie, mich so ein bisschen besser zu strukturieren. Also dass Sachen, die ich irgendwie so im Alltag SEO-mäßig irgendwie aufnehme, dann läuft automatisch immer die Schleife mit, kann man das irgendwie für einen Podcast vielleicht noch verwenden?
Das habe ich auch,
Und sich das vielleicht dann irgendwie notiert und vielleicht dann doch nochmal ein bisschen genauer nachliest, weil man denkt irgendwie, dass vielleicht will ich da mit dir noch irgendwie darüber reden. Und ja, macht natürlich Spaß, mit dir zu reden, wobei wir das ja eh machen. Aber eben auch die Technik dann, wie man das dann irgendwie veröffentlicht, wieder was gelernt. Und ich glaube, so in der Form können wir es einfach weitermachen nächstes Jahr, oder?
Ja, haben wir eigentlich vor.
Genau, also es macht uns noch Spaß und ich hoffe, ein paar Zuhörern auch. Und deswegen machen wir einfach so weiter.
Genau, in Zypern und in Deutschland.
Ja. Was auch definitiv ein Highlight für mich dieses Jahr war, dadurch, dass wir eben den SEO-Date-Podcast gemacht haben, habe ich noch verstärkt wieder angefangen, andere SEO-Podcasts zu hören. Mhm. Natürlich auch mal gucken, wie machen die es noch und Ideen zu sammeln und so. Und einfach gemerkt, wie wertvoll das auch ist. Also da erfährt man so viele spannende Sachen. Und ja, deswegen irgendwie auch vielen Dank an die ganzen anderen Podcaster da. Also ich kann ja mal hier in meine Playlist reinschauen, was ich da so hab. Da ist ja natürlich auf jeden Fall Termfrequenz. Das ist ja im Prinzip so ein ganzes Podcast-Network mit mehreren Podcasts. Ich schaffe es nicht immer, alle zu hören. So manche Themen sind dann halt auch schon ein bisschen weiter weg von SEO. Also was ich natürlich immer höre, ist SEO-Haus mit Jens Faultrath. Was ich einfach mag, weil er auch so diesen BWL-Background hat. Und wir haben da, glaube ich, auch viele Sachen, so eine sehr ähnliche Betrachtungsweise. Und ja, ist einfach auch lustig, ihm zuzuhören.
Weißt du, was ein KPI ist?
Genau.
Und was nicht.
Und was vor allem nicht. Ganz genau. Was ich auch super finde, Searchcamp-Podcast von dem Markus Hövner. Ja, ist unglaublich, was für ein Output der hat. Also der hat ja mehrere Podcasts, also auch einen für irgendwie Leute, die neu einsteigen, so mehr in das Thema SEO und diesen Searchcamp-Podcast und auch immer wieder spannende Themen, also irgendwie mal Interviews, mal so Schwerpunktthemen. Hat mir diese einmal auch mega geholfen, da danke Markus. Also ich musste da in ein Thema einsteigen und er hatte das in einer Podcast-Folge eigentlich schon perfekt zusammengefasst, dass man nach einer halben Stunde da ja, alles Wichtige eigentlich schon wieder wusste. Und hatte häufiger auch diese Suchradar-Arena, das ist auch mal spannend, wo er dann ja, zu dritt sind sie, glaube ich, meist so aktuelle Themen dann irgendwie 6 Themen, jeweils 10 Minuten oder nee, weiß nicht, oder 5 Minuten. also in so Blöcken das durchspricht, also der Olaf Kopp ist zum Beispiel häufiger dabei, der Christian Kunz von SEO Südwest, und der Stefan Gudula. Und das sind auch mal schön, einfach mal so 3-4 Meinungen eben zu einem Thema zu haben. Dann wird es einfach auch runder. Was für mich dieser neu war, da hatte ich vorher noch nicht reingehört, war der SEO-Presso-Podcast von dem Björn Darko.
Okay.
Der vorher bei Searchmetrics war. Ja. Vielleicht hatte ich deswegen damals ein bisschen ein Näherungsproblem, habe ich reingehört. weil man aus dem Sistrix-Stall kam. Aber muss sagen, super gemacht. Der hat auch so eine richtig gute Stimme für einen Podcast. Also das kann ja auch rappen, ne? Hat er auf der.
Das habe ich nicht mitgekriegt.
Auf der SEO.com hat er dann da auch noch performt, großartig. Aber
wo kann man sich das anhören, angucken?
Ich glaube, das ist sogar auf der SEO.com-Seite, die haben so 2-3 Vorträge kostenlos freigeschaltet. Da ist, glaube ich, einer dabei und es geht praktisch los mit einem Song, also absolut hörenswert.
Super, höre ich rein, auf jeden Fall.
Und ja, hat immer großartige Interviews und finde ich Interviews eben auch ein super Podcast-Format, weil du oft dann so in andere Unternehmen mal reinblicken kannst, wie ist bei denen sie organisiert, was haben die für Probleme, wie haben die das gelöst. Immer spannend. Ebenfalls sehr viel Interviews eben ist dann SEO-Driven von dem Christian B. Schmidt.
Ja.
Manchmal doppeln die sich so ein bisschen, dass erst der Gast bei dem einen ist und dann bei dem anderen. Aber ja, die höre ich eigentlich auch immer durch. Dann dies ja auch das erste Mal reingehört, aber auch absolut wertvoll, der Content Performance Podcast mit dem Benjamin O'Daniel oder Benjamin und Fabian Eckert. Die haben auch immer wieder spannende Themen. Gerade jetzt vor 1-2 Wochen war das, da hatten sie Reishunger da.
Ach cool.
Du weißt ja,
klar.
Das ist also einer meiner Lieblingsunternehmen. Also die haben einfach eine tolle Website. Die ist einfach, einfach toll gemacht. Also in ganz vielen Punkten ist die toll gemacht.
Und die Produkte haben ja auch wirklich Einzug gehalten.
Ja, also hier kommt auch jeden Monat ein Riesenpaket von Reishunger. Also wahrscheinlich einer der besten Kunden da. der Reiskocher von denen, der digitale blubbert andauernd hier. Und das hat mich natürlich super interessiert, was die da zu erzählen haben. Und aber auch so immer echt spannende Themen. Was habe ich denn noch auf meiner Playlist? SEO im Ohr natürlich von dem Christian Kunz, hier SEO Südwest. Wobei, da höre ich oft dann nicht mal rein, weil das habe ich schon alles gelesen dann. Also er fasst das ja wirklich super zusammen, so alles, was es rund um Google da irgendwie gibt, wenn Google sich geäußert hat oder irgendwelche Webmaster-Sprechstunden. Und jetzt aktuell war gerade jetzt am Wochenende, gab es viele Alerts von der Search Console, dass irgendwie Weiterleitungen dann nicht funktionieren.
Hat Aleda auch im Newsletter.
Okay. Ja. Und also mir fiel's auf, ich bekam da irgendwie innerhalb von 10 Minuten da 20 E-Mails.
Witzigerweise,
und
ich dachte, naja,
das kann ja eigentlich nur ein Bug sein.
Genau.
Das können ja nicht alle Domains da irgendwie das gleiche Problem haben. Und er hatte dann gestern am Sonntag, da ist er auch am Wochenende fleißig, da dann direkt auch schon einen Blogpost dazu geschrieben. Zum Beispiel heute Morgen dann cool. In unserem SEO-Daily bei Chefkoch, wurde dann auch gefragt, ja, die Search-Konsole meldet dann Fehler. Dann meinst du, ja, ich glaube, es ist ein Bug, weil ich habe so viele Mails bekommen. Aber lass uns mal bei SEO Südwest gucken. Da steht bestimmt auch schon direkt die News dazu und was Google dazu gesagt hat. Und prompt war es halt auch so. Also da kannst du dich einfach drauf verlassen. Ne?
Ja.
Aber weil ich das dann eben schon immer direkt lese, muss ich damals gar nicht mal in den Podcast reinhören. Dann dieses Jahr gestartet auch hier dieses 121-Stunden-Talk von 121 Watt. Der, wie heißt sie, Sarah Jasmin Hennessen und dem Patrick Klingenberg. Und da höre ich häufig rein, sie haben nicht immer nur SEO-Themen, das geht dann teilweise auch irgendwie um Analytics und sonst was, also alles, wozu 121 Watt dann auch so thematisch Seminare gibt, aber haben oft dann auch spannende Gäste und machen das Ganze auch noch als YouTube-Stream. Das ist natürlich dann nochmal deutlich aufwendiger dann. Also Film ist einfach nochmal 5-mal so viel Arbeit, als jetzt nur Audio aufnehmen. Deswegen finde ich Audio für uns eigentlich das super Format. Also wie gesagt, wir unterhalten uns ja eh, man muss im Prinzip nur so ein bisschen mitschneiden.
Gerade eben haben wir noch gesagt, dass es ich meine, es ist kein Aufwand. Es ist
auch schon mehr Aufwand, aber stell mal vor, wenn du das noch filmen wolltest jetzt hier irgendwie dann das ausleuchten musst
keine Frage.
Dann brauchst du vielleicht noch 3 Kameras, damit der Schnitt nicht so langweilig ist. Und
die Küche muss immer dann picobello sein.
Küche immer aufgeräumt und so. Nee, also so passt es ganz gut. Genau, dann von Google, was ist ja dieses Jahr auch sehr populär geworden, dieses Search of the Record mit dem John Müller, Martin Split und Gary Eltz. Ich weiß nicht genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht.
Ilias.
also dem Gary. Und hat übrigens der Johann von Hülsen mal sehr gut zusammengefasst, diesen Podcast.
Stimmt, das war so eine Zusammenfassung all dessen, was da schon
genau,
gesagt worden ist.
Ja, was man da so rausziehen kann. Ja, genau. Aber die erklären da halt, die Google-Suche, wie sie funktioniert. Manchmal halt ein bisschen sehr ironisch, also muss man so ein bisschen aufpassen.
Ja, der Gary hat da so den Part des ewig schlecht Gelaunten. Ne?
Ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja. Und da übrigens als Ausblick, da startet jetzt SEO and Devs, also Developer, Harmony in Tech. Das wird eine neue... Ich das weiß nicht, ob es ein großartig. Podcast wird. Also auf jeden Fall bei YouTube haben sie schon so einen Trailer. Und das ist von dem Martin Schmidt, das ist der andere Martin bei Google. Also die haben den Martin Split und den ich glaube, wir nennen den meist Amp-Martin.
Der Amp-Martin?
Also wenn du so Partnerschaften mit Google hast, dass du so neue Technologien ausprobierst, also was wie Amp jetzt Core Web Vitals und was weiß ich was, dann hat man oft so regelmäßige Meetings mit dem Martin Schmidt, der das uns erklärt und abgleicht und Feedback einsammelt und so. Super netter Typ, also bin ich gespannt, weil Harmony in Tech, das ist ja, was wir uns alle wünschen. Und ich muss sagen, seit Chefkoch arbeite ich ja auch in diesen Scrum-Teams.
Ja.
Und das ist manchmal echt nicht einfach, also weil die sind in sich dann nochmal so ein geschlossenes Team, dieser Entwickler. So als SEO, dass du da irgendwie dich harmonisch da irgendwie einfügst und die nicht sagen, das ist der Typ, der immer irgendwie Arbeit macht oder nervt oder das anders will, als wir es gemacht haben. Da sind ja durchaus potenzielle Konflikte irgendwie.
Ja, meinst du das jetzt bei Scrum generell? Also
ich glaub, einfach durch die Art, wie das aufgesetzt Scrum ist? Ich glaube, Scrum das ein bisschen insofern fördert, weil die auch viel, was sie machen, so aus sich heraus entwickeln und bestimmen. Und kannst du dich nicht jetzt irgendwie unbedingt auf die Instanz höher berufen und sagen, da einfach per Macht setzen das jetzt durch, dass das gemacht wird. Das käme da ganz schlecht an. Und das ist dann nochmal so eine kleine Besonderheit, finde ich da.
Ja, umso mehr muss dann halt SEO oder der Gedanke, was es bedeutet, in die DNA rein, sodass dieses Problem gar nicht
aber erst entsteht. Aber auch das wäre ein Highlight für mich für dieses Jahr. Also ganz persönlich, ich finde, das hat bei Chefkoch halt super geklappt. Also wir wollen morgen auch zusammen eine Weihnachtsparty machen, digital natürlich, dass wir alle Essen uns nach Hause liefern lassen und dann vor dem Bildschirm sitzen und gemeinsam ein Weihnachtsmahl einnehmen. Ungerecht. Aber das hat dieses Jahr, finde ich, sehr, sehr, sehr gut funktioniert, dass SEO und Devs da irgendwie auch sehr gut zusammengewachsen sind. Aber freue ich mich drauf, wenn es da vielleicht noch Tipps gibt, demnächst im Podcast. Ja, und was man, glaube ich, erwähnen muss, ist der Doppelgänger-Tech-Talk, den sich ja eigentlich schon alle kennen. Auch nicht direkt SEOs, aber der Pip ist ja, der ist halt SEO. Mhm. Er redet dann über alles, aber nicht über SEO. Da sagt er, wäre denn ja zu einfach. Finde ich einfach eine beeindruckende Geschichte. Mhm. Die sind inzwischen bei 150 bis 200.000 Downloads und Streams im Monat.
Krass, ja.
Und also diese hatten jetzt die 100. Folge. Da. Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
100 geschafft. Wir sind 9, immerhin, wir haben 9% von dem schon.
Ja.
Immerhin. Und wurden diese Woche zur 100. dann sogar gefeatured von Apple.
Oh, cool.
Ja, super. Also das ist eine richtig, richtig tolle Geschichte. Ja, ja. Ich muss sagen, der hat mich auch so ein bisschen inspiriert, überhaupt mit dem Podcast anzufangen. Weil Pip ist ja auch so ein bisschen introvertiert, also nicht wirklich introvertiert, aber so hat so eine, also er selbst kokettiert immer damit, dass er so eine kleine Soziophobie hat. Das wirkt halt nach außen überhaupt nicht so und auf der Bühne tritt er auch super souverän auf. Mhm. Aber eigentlich mag er das gar nicht so sehr. Und das ist bei mir so ein bisschen ähnlich. Also ich bin jetzt auch nicht so, also ich finde so ein Markus Tantler ist für die Bühne geboren und also ich fühle mich dann auch nicht so richtig wohl da. Und du
bist halt keine Rampensau.
Keine wie Rampensau, man so sagt. Genau. Ja. Wobei Rampensau, also ich meine das absolut positiv irgendwie für Leute, die das können. Und ich finde so Podcast ist da irgendwie so ein schönes Format. Also wenn ich jetzt hier mit dir sitze und rede, da denke ich fast gar nicht dran, dass wir aufnehmen. Also am Anfang mussten wir uns das ja noch so bewusst machen, zu sagen irgendwie, Moment mal, wir müssen das auch kurz erklären, damit der Zuhörer das versteht, weil man eigentlich hier so in dem Gespräch abtaucht, dass man das manchmal vergisst.
Ja, das passiert ja heute noch, dass wir das ein oder andere Mal das vergessen, dass
und,
das
und deswegen finde ich es eigentlich
aufnehmen,
so das ideale Format für uns da irgendwie. Das macht Spaß.
Du machst das ja sehr systematisch mit den Podcasts. Ich mache das wirklich eher sporadisch.
Ja.
Und wenn ich die höre, höre ich die fast immer beim Laufen. Mhm. Also ich gehe ja jeden Tag laufen. Und wenn du mir mal eine Empfehlung gibst, dann wird der auch gehört. Der Podcast, aber ich mache das nicht so systematisch wie du.
Ja, ich versuche es, also ich muss es bei mir so ein bisschen systematisieren, damit ich überhaupt die Zeit dafür finde. Mhm. Also muss das so.
Komm doch einfach mal mitlaufen, was hältst du denn davon? Du läufst
so schnell. Da muss ich erst mal hinkommen. Und ich merke auch, ich muss mich also ein bisschen konzentrieren. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich so beim Arbeiten das nebenbei laufen habe, also ich kann schwer beides machen. Also entweder konzentriere ich mich dann nicht richtig auf die Arbeit oder wenn ich mich in so einer Excel-Tabelle irgendwie verliere, dann merke ich auf einmal, ehrlich gesagt, weiß gar nicht, was die letzte Viertelstunde in dem Podcast gesagt wurde. Also ich muss
das ist beim Laufen ein Vorteil. Das Einzige, was da nervt, ist, dass man keine Timestamps setzen kann. Also das habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht den Kopfhörer gefunden, der das macht. Der so eine
mir ist automatisch. Also wie so Notizen praktisch.
Genau. Da müsste ich halt immer so einen Notizblock oder sowas hier auf dem Handy rausholen oder auf irgendeinem Device und das dann halt kurz notieren Und dann kommst du halt aus dem Lauffluss raus. Das ist, ne? Aber
wenn man so Audioschnipsel da genau, direkt rauskriegen würde. So
genau, also das wäre halt ein, ja, Vorteil, weil, also wie oft muss ich mich dann halt hinsetzen, das Ding nochmal aufrufen und dann halt die Stelle raussuchen, die ich mir merken wollte.
Mit meinem Podcast-Programm, da gibt es zumindest so eine Taste, dass du so, ich glaube, 30 Sekunden zurückspulen kannst oder 10.
Ja, das kannst du auch im Handy auch.
Dass man irgendwie die Stelle nochmal kurz reinhört.
Ja, dann hast du 3-4 Stellen und musst dir das merken. Ne, und das zu notieren ist halt umständlich. Es müsste irgendein Feature geben, was mir, vielleicht gibt's das längst und ich habe es nur verpennt, dass halt diese Dinger, diese Timestamps automatisch setzt und dann abrufbar macht. Das kann ja irgendwie kein Hexenwerk sein an sich.
Bedürfnis verstehe ich sofort. Müssen wir mal recherchieren, vielleicht gibt's da sowas.
Bestimmt. Ja. Bestimmt.
Umständlich sind wir auch direkt beim nächsten Thema. Also AMP ist ja durchaus umständlich, dass du einfach 2 Versionen praktisch von der Seite aufhalten musst.
Ja.
Und also was bei mir ein Highlight noch war, wir haben ja für die Rezeptsuche bei Chefkoch AMP abgeschaltet vor ein paar Wochen. Ja. Und ich hatte das bei LinkedIn gepostet, mit so einem Chart, dass man sieht, dass die Sichtbarkeit auch wunderbar rübergegangen ist von AMP auf Non-AMP. Und das war mit Abstand mein erfolgreichster LinkedIn-Post. Ja. Also das waren irgendwie über 30.000 Views, über 300 Kommentare. Da hätte ich nie gerechnet. Also das scheint irgendwie bei ganz vielen Menschen irgendwie Pain in the Ass zu sein, da AMP. Und es wurde unglaublich viel geteilt. Es war insofern ja auch ein Highlight dieses Jahr, dass man AMP theoretisch abschalten kann.
Ja.
Dass das nicht mehr Voraussetzung ist, um zum Beispiel ins News-Karussell zu kommen, in die Newsbox dort oder in die Rezepteboxen. Das AMP-Symbol ist auch verschwunden bei diesen Boxen. Ich wäre trotzdem vorsichtig, es abzuschalten. Also das hat jetzt bei der Rezeptsuche sehr gut geklappt. Bei den Rezeptboxen würde ich dann auf jeden Fall das auch nochmal ausführlich testen. Und bei News glaube ich genauso. Da müsste man, ja, mutige vor. Ich glaube, die Search Engine Land oder Journal.
Ist ein Unterschied.
Journal, ja. Hat das, glaube ich, jetzt probiert. Da habe ich allerdings noch keine Ergebnisse gelesen, irgendwie, wie gut das geklappt hat. Also ob die merken, dass wir dadurch weniger in Boxen, Newsboxen drin sind oder gleich.
Ja.
Und ich glaube, die New York Times hat es ausprobiert. Also da muss man jetzt halt mal so erste Freiwillige vorschicken, die das im News-Bereich dann testen.
Ja, es gibt auch ein kleines Highlight, einen schönen Post vom Barry Adams.
Ja.
Genau zu dem Thema. Und das ist mehr oder weniger ein Rant gegen Google. Also er ist ja auch ein bisschen nassforsch. Wo er eine Grafik zeigt, eine zeitliche Korrelation, als die AMP-Restriktionen halt aufgehoben waren und wie es sich dann im US-Markt mit den Top-Stories verhalten hat, wie hoch der Anteil der Non-AMP-Seiten da war. Und das ist von einstellig in Richtung 25% hochgeschossen. Das heißt also, so notwendig war das wohl offenkundig doch nicht.
Ja gut, die Leute müssen erst mal trauen, es umzustellen.
Ja, ja.
Stellen, ja. Die im News-Geschäft waren, die hatten ja im Prinzip alle AMP. Also ich glaube nicht, dass da jetzt neue groß reinkommen, weil die vorhin nicht berücksichtigt worden sind. Also wer von News abhängig war, der hatte ja AMP dann auch umgesetzt. Ist teilweise dann auch pro Land sehr unterschiedlich. Also anscheinend in Niederlanden ist es sehr hoch, der Anteil jetzt an Nicht-AMP-Seiten. Aber ich bin auch nicht tiefer eingestiegen. Also erste Frage wäre für mich immer, wie gut ist auch die Statistik? Ne? Also,
Also alles immer mit einem Körnchen Salz nehmen, aber also der ist ja nur wirklich, also Barry Adams ist wirklich in News unterwegs, berät da sehr, sehr große, Guardian hat er, Fox News auch, Deutsche Welle, also richtig große internationale, international bekannte Konstrukte. Und also dem kann man schon vertrauen, also dass die Meinung Gewicht hat und der endet seinen Rant wirklich mit einer Step-by-Step-Anleitung, wie man AMP eliminiert.
Genau.
Es ist schön zu lesen und inzwischen rät er auch, also er weiß, dass AMP seinen Platz hat und sagt es auch, aber er rät im Prinzip ab davon, das zu benutzen.
Ja, also schnelle mehr Seiten und grüne Core Web Vital Daten schafft man ohne AMP.
Genau.
Ja, und AMP kostet vor allen Dingen, wenn man werbefinanziert ist, kostet es einfach Geld.
Genau, weil, das fächert er, also das, genau. Das beschreibt er auch, also was den Publishern da alles entgangen ist.
Ja. Und das ist dann, ja, AMP ist für mich einerseits so ein Highlight des Jahres, also dieser Umzug bei uns auch auf Non-AMP ist gleichzeitig auch ein Lowlight. Weil da gab es ja diese...
Ja, dieses Google betrügt mit AMP, dieses...
Fragezeichen.
Ja.
Also es gibt eine anhängige Klage in den USA gegen Google, wo irgendwie alle möglichen Sachen gesagt werden, aber unter anderem auch, dass die Non-AMP-Seiten absichtlich langsam gemacht haben.
Sollen.
Also... gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung, solange das jetzt nicht irgendwie ein Richter sagt, ja, das stimmt, ist das halt nur ein Vorwurf. Aber wenn das stimmen sollte, wäre das natürlich heftig.
Super heftig. Also und ich glaube, auch so ein bisschen im Licht dieser Klage ist dieser Rant von Barry Adams zu verstehen, der spricht da wirklich von Erpressung, also Blackmail.
Ja, also ich meine, dass der Zugang zu diesen für Publisher super wichtigen Newsboxen ging ja wirklich nur über AMP.
Genau.
Und, also das haben wir eigentlich vor Jahren schon gesagt, das ist in Deutschland eigentlich ein Fall für das Bundeskartellamt. Ne? Mhm. Die hätten sich sowas eigentlich mal angucken müssen. Und ich glaube, unter diesem ganzen politischen Druck, der da ist, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Google jetzt sich von AMP verabschiedet hat. Und die Core Web Vitals finde ich eigentlich auch einen guten Nachfolger. Aber so gesehen, AMP halt bisschen Highlight, bisschen Lowlight. Aber wir haben jetzt auch mal ein Lowlight. Das hatten wir nur Highlights.
Ja, wobei...
Also kann noch eins sein? Lowlight.
Nee, aber das nächste ist ja auch nicht so wirklich schön, was wir da auf dem Zettel haben. Also das ganze Corona-Thema.
Ja,
das definitiv. Kann man ja auch nicht als Highlight wirklich...
Ja. Meine jetzt mal,
im SEO meine ich jetzt.
Ja, ganz abgesehen
von
menschlichen Leid.
Und, genau.
Also da reden wir jetzt natürlich dann über Kleinigkeiten im Vergleich dazu, ganzen wirtschaftlichen Schaden. Klar, manche Seiten profitieren so ein bisschen irgendwie von dem veränderten Konsumentenverhalten. Andere leiden da stark drunter. Aber so ein paar Sachen nerven, glaube ich, jeden. Dass einfach so deine Analytics-Zahlen insofern schwer zu deuten macht, weil dir fehlt einfach irgendwie der Vorjahresvergleich, also die Aussagekraft zum Vorjahresvergleich, weil du weißt irgendwie nie ganz genau.
Dir fehlt die Referenz.
Ja.
Das ist einfach, also ist so singulär.
Die Vergleichbarkeit so anders, geht genau, verloren
einfach.
Genau. Weil dann irgendwie im Vorjahr da gerade Lockdown war und dann wieder nicht. Und jetzt gerade.
Ja, und jetzt ist es auch nochmal. Also wir sind immer noch unter Corona-Bedingungen sozusagen, aber die Zahlen sind nicht unbedingt vergleichbar mit dem Zustand, der halt im vergangenen Jahr um die Zeit war.
Und ich weiß noch genau, ich habe irgendwie Ende letzten Jahres bei Chefkoch gesagt, nächstes Jahr dürfen wir uns eigentlich nicht mit dem Vorjahr vergleichen, weil da durch den Lockdown und sonst was, also da werden wir nicht wieder hinkommen. Das muss uns jetzt schon klar sein. Also das sollten wir erst gar nicht als Maßstab anlegen.
Ja.
Das ist frustrierend. Der Punkt ist, man macht es dann ja trotzdem.
Ja. Und, ich meine, das ist so eigentlich
ja, wieder besseres Wissen. Und auch eben die ganzen Templates machen das ja halt so, dass das dann da irgendwie die Vorjahreskurve ist. Egal, ob dann bei Google Data Studio oder Analytics oder bei White oder so, du siehst immer diese Vorjahreskurve. Und wir sind zum Beispiel bei Chefkoch, ich weiß nicht, irgendwie 40-50% in der Sichtbarkeit gestiegen, also laut Sistrix. Aber eigentlich so ab Sommer laufen wir so bei den echten Klickzahlen, liegen so ein bisschen unter dem Vorjahr, was halt so ein richtiges Lockdown-Vorjahr war. Ne? Und also so einzelne Wochen, dass man eigentlich gleich auf ist. Aber jetzt im Weihnachtsgeschäft auch wieder, weiß nicht, haben es irgendwie so ein paar Prozentpünktchen dahinter. Und ich weiß halt nicht, diese bessere Sichtbarkeit, was die eigentlich wirklich gebracht hat. Also ohne die wären wir vielleicht irgendwie 30% hinter Vorjahr oder sowas. Und so sind es halt nur wenige Prozentpunkte. Aber man weiß es halt nicht genau. Also ein bisschen Blindflug einfach. Mhm. Ne?
Ja, das meine ich mit, also einem fehlt einfach die Referenz.
Genau.
Ne? Weil der Rahmen einfach komplett unterschiedlich ist.
Also man weiß nicht, was wirklich eigentlich normal ist und was nicht. Und,
ja.
Was mir so ein bisschen hilft, ist dann noch so ein Cross-Vergleich irgendwie mit anderen Domains. Also zu Gruner und Jaguar zum Beispiel auch noch Essen und Trinken. Mhm. Dann kann ich ein bisschen auch noch sehen, wie sind die denn gegenüber vorher und wie sind wir gegenüber vorher und kann das, hat zumindest so ein
Eichwert. Ja, ein Gespür dafür, ne? Ja. Wie du es einordnen, genau. In etwa zumindest einordnen kannst.
Aber um es dann Dritten zu erklären, irgendwie im Geschäftsführer, Manager, ist das natürlich auch schon wieder viel zu kompliziert. Also dass du sagst, ich mache hier irgendwie Messungen und irgendwie einen Dreisatz und dann kommt das und das raus. Das ist da nicht so wirklich eingängig.
Ja. Was auch ein bisschen merkwürdig oder störend oder neu war, dass man halt den Intent von Fragen, von Suchanfragen nicht immer genau bestimmen konnte. Also Stichwort Urlaub oder Veranstaltungen. Da kam häufig so ein Corona-Spin mit rein, auch wenn der nicht als Corona-Suchanfrage mit adressiert war. Und das ist halt, also darauf sollte man irgendwie eingehen mit seinem Content, den Nutzer halt abholen, also das mitnennen. Mhm. Aber auch da gibt's keine Präzedenz. Und wann man dann wieder ran muss, um das rauszunehmen, weiß man halt auch nicht. Also die Planungssicherheit geht da auch so ein bisschen verloren. Also
Urlaubsbranche beneide ich da wirklich nicht. Nee.
Ja, aber auch Events und auch der Gastrobereich.
Ja. Ne?
Also das
war schon
wirklich teilweise eine echt schwierige Zeit.
Corona war definitiv ein Lowlight. Mhm.
Aber ich hätte noch ein Highlight.
Ja, damit.
Es gibt ein Video von vom Kai Spriestersbach von Search One, das er bei Sistrix gehalten hat. Da geht es um den Semantic Turn bei Google in der Suche. Und der Kai hat die semantische Suche aus informationswissenschaftlicher Sicht betrachtet und mal so aufgefächert. Und zeigt da auf, was Google im Prinzip jetzt schon kann. Mhm. Und wo Google halt noch Schwächen hat und wo sich seiner Ansicht nach so die Reise hinbewegt. Ja. Und das fand ich ziemlich spannend. Der Begriff Semantic Turn, der leitet sich ab von Klaus Krippendorf, das ist ein Kommunikationswissenschaftler und Designtheoretiker. Und er hat ein Buch geschrieben, Semantic Turn, in dem hat er herausgearbeitet, dass sich Produkte und Designs immer mehr nach der Bedeutung der Inhalte richten. Und das kann man so verstehen, dass eine App für Rezepte eine ganz andere Anmutung und Nutzerführung und so weiter hat als eine App für, weiß ich nicht, Hotelbuchung. Ja, und das siehst du auch bei den Google-Features, also die Wetterdaten werden ganz anders aufbereitet, angeboten als zum Beispiel News-Daten oder ähnliche Suchanfragen. Also es ist einfach ganz anders aufbereitet und das richtet sich halt eben danach nach der inhaltlichen Ausrichtung. Und Google sagt ja nicht irgendwie, wir wollen ganz viele Websites gut ranken, sondern deren Mission Statement ist ja, dass die Informationen der Welt organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar machen wollen. Ja. Das heißt, so Websites kommen da eigentlich gar nicht vor, sondern man kann die betrachten wie Informationsträger, einen von vielen.
Mittel zum Zweck, aber
genau, nicht notwendig,
genau.
Nicht unbedingt.
Ja, ich muss sagen, als Google-Nutzer finde ich das auch praktischer, wenn ich da zum Beispiel direkt die Antworten kriege. Also wenn ich jetzt mal wissen will, wie, keine Ahnung, Champions League da irgendein Verein gespielt hat, das reicht mir dann schon aus, wenn Google mir da direkt das Ergebnis in die Tabelle anzeigt.
Genau, und Teile davon kann Google ziemlich gut, erst recht, wenn halt Daten in strukturierter Form vorliegen, dann kann Google da auch mithilfe von Algorithmen die Beziehungen dieser einzelnen Informationseinheiten zueinander mehr oder weniger gut darstellen. Aber es gibt hochvoraussetzungsvolle Suchanfragen oder auch Iterationen im Wissen, die Google halt noch nicht abbilden kann. Und erst recht kann Google das halt nicht, wenn die Daten nicht in strukturierter Form vorliegen. Und das ist so der ganze Themenkomplex, den der Kai da aufwächst. Also kann ich nur empfehlen, da reinzuhören. Das ist super spannend. Kai äußert dann die Vermutung, dass Google versucht, den perfekten Assistenten zu bauen. Und den Nutzer also immer mehr in Richtung Google Assistant zu pushen. Und das läuft dann halt darauf hinaus, dass man gar nicht erst mehr suchen muss und deswegen auch nicht mehr unbedingt Webseiten braucht, sondern der bringt ja als Beispiel, dass man dem Assistant sagt, mach mir doch mal einen Termin bei einem guten HNO-Arzt im Umkreis von 30 Kilometern, sodass man gar nicht erstmal zu Google muss und auch nicht zu Yameda geht oder eine Adresse suchen muss, sondern dass man einfach den Assistant fragt und da seine Antwort kriegt. Und das, also das finde ich extrem spannend, das mal durchzudenken, weil eben für Websites heißt das, dass die dann so nicht mehr unbedingt als Informationsträger notwendig sind für viele Bereiche. Mhm. Und mit strukturierten Daten geht das sehr, sehr gut. Aber es gibt halt, wie gesagt, einen riesigen Datenbereich oder riesige Daten oder Themenfelder eigentlich mehr, die, wo diese strukturierten Daten eben noch nicht vorliegen.
Das ist eigentlich so ein spieltheoretisches Problem. Also je mehr strukturierte Daten Google gibt, desto besser können die dann eigentlich irgendwann auf dich verzichten.
Genau.
Umgekehrt, wenn du es ihnen nicht gibst, dann aber die Wettbewerber machen es. Ja. Das ist ja so ein bisschen das Gefangenendilemma. Ja. Irgendeiner macht es halt schon. Dann hast du jetzt schon verloren.
Auch das fällt da.
Schwierig, klar. Ja, bei so Prognosen, ich habe immer noch so zwei Knoten dann im Kopf irgendwie oder zwei Gedanken. Das eine ist, dass, glaube ich, viele, also was zum Beispiel so ein Assistant angeht, viele Suchen dann einfach noch zusätzlich sind. Also das ist so ein bisschen wie so auch Sprachkommandos, mach das Licht an, mach das Licht aus, Musik an, Musik aus.
Aber zusätzlich zu was?
Zu dem, was ohnehin gesucht wird. Also dass das einfach noch zusätzlich, also dass man noch häufiger.
Der Assistant funktioniert zusätzlich zu
genau.
den,
okay. Also den dass Suchen, das einfach noch häufiger im Alltag Google bemüßt, egal ob über Assistant oder Suche. Mhm. Einfach weil du noch mehr Sachen damit machen kannst. Also kannst halt fragen, wie wird das Wetter, und dann machst du vielleicht auch nicht nur einmal am Tag, sondern fünfmal, weil es so einfach ist, dann über Voice oder sowas. Mhm. Das ist das eine. Und ich glaube, es gibt auch so gewisse Bereiche, also ich stelle mir vor, dass bei vielen Menschen so ein Assistent das erstmal nicht abnehmen kann. Also nimm dein Beispiel mit irgendwie beim Termin beim Arzt. Mhm.
Der ist hat nicht jetzt, meins, hat er.
Ja, ja, Kai. Vom Kai, also das von dir zitierte. sagen wir mal, da sind dann irgendwie drei Termine frei. Und also ich würde sowas dann schon noch sehen wollen, also vielleicht ist keiner optimal von den Terminen. Also wenn ich das gerne hätte, ist vielleicht keiner frei. Und ich muss jetzt gucken, verzichte ich dann eher irgendwie auf das Meeting oder irgendwie, dass ich zum Hockey gehe oder sonst was, und muss abwägen, was ist jetzt so das geringste Übel, und vielleicht ist mir aus irgendeinem Grund ein Dienstag lieber als ein Mittwoch. Also das kann der Assistent, glaube ich, so genau gar nicht wissen. Oder ich denke, an dem Tag habe ich noch das und das vor, und da möchte ich jetzt dann nicht noch zusätzlich Stress mit dem Arzt.
Ja, aber das weiß ja der Assistent alles. Also er weiß deine freien Zeitslots, der weiß, welche Präferenzen du hast.
Gefühl. Also das glaube ich noch nicht, dass das ganz so ist. Also sicherlich hier und da, aber kann sein, dass alles, also, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg.
Ich glaube auch, dass es ein langer Weg ist und dass auch deswegen der Tod von SEO mitnichten eingeläutet ist. Also ich glaube, dass wir Webseiten noch ziemlich lange brauchen werden. Das
Spannendste finde ich so bei Kauffragen. Also würde ich mich auf so einen Assistenten verlassen, dass der mir wirklich da irgendwie das günstigste und die beste Option auswählt. Also wenn du so Sachen hast, allein bei Amazon, wenn ich dann erstmal auf diese Sellerbox da klicke und gesagt wird, naja, der ist dann irgendwie nochmal 20 Cent günstiger, aber das dauert dann 3 Tage länger. Und der ist 5 Euro günstiger, aber da musst du Versandgebühren zahlen. Und das ist ja nicht nur eine Entscheidung über Geld. Also ich bin ja durchaus bereit, vielleicht dann noch 1 Euro mehr zu zahlen, wenn es dann aber eben ein paar Tage vorher kommt. Vielleicht ist es ja sogar ganz wichtig für einen Geburtstag oder so, dass man das als Geschenk braucht oder einfach ungeduldig ist. Und so der Preis für meine Ungeduld, den kann so ein Assistent, glaube ich, schwer einschätzen. Und noch komplizierter wird es dann irgendwie Versicherungsvergleiche und was weiß ich was. Ist mir dann wichtiger, dass ich da irgendwie bis 50.000 Euro versichert bin oder dass auch der Beinbruch mit versichert ist oder so. Ja, geht vielleicht irgendwie so über Social Proof oder so, wenn man sagt, wie 9 von 10 Freunden haben sich für diese Versicherung entschieden, dann würde ich vielleicht so ein Ding trauen. Aber das ist, glaube ich, also mega spannend. Aber also, habe ich so nur überhaupt noch kein Gefühl, wohin das geht.
Also die ganzen Einwände, die du gebracht hast, die kann ich alle verstehen, ja. Die würde ich auch mitvollziehen. Und irgendwo wird dann halt auch, also es gibt dann Entscheidungsfelder oder Nachfragefelder, wo sich die Durchberechnung irgendwie nicht lohnt oder wo einfach die Vorstrukturierung der Daten das einfach noch nicht hergibt. Die einfach noch zu viel Blackbox und zu viel individuelle Unwägbarkeiten enthalten. Aber in so einem entweder Horrorszenario oder in einem utopischen Szenario, je nachdem, wie man das bewertet, ist das ja durchaus denkbar, dass wenn du so viel Daten, menschliches Datenwissen, wie Google das ja hat, aggregiert hast, dass du dann natürlich auch menschliches Verhalten und menschliche Bewertungsentscheidungen und Präferenzen, dass du die besser prognostizieren kannst als vielleicht als wir uns das heute vorstellen können. Also das ist vielleicht nicht total abwegig.
Als man es jetzt gerne hätte oder sich vorstellen will. Also gibt es ja schon so ein paar Beispiele da irgendwie, dass so Systeme dann Sachen vorausgesagt haben, dass irgendwie Teenager schwanger ist und dann entsprechende E-Mails bekommen hat oder so. Wo die Eltern sagten, wir können nur das sein? Und das System hat einfach Daten interpretiert.
Ja. Also auf jeden Fall super, super spannend und absolute Empfehlung, da mal reinzuhören. Genau.
An einem Thema kommen wir, glaube ich, überhaupt nicht vorbei. Das ist logischerweise die ganzen Google-Updates in diesem Jahr. Es waren viele und so richtig ging es dann im Sommer los mit dem Update-Sommer, wo dann ein Core-Update das nächste jagte und dazu kamen dann die Core Web Vitals und zwischen dann noch irgendwelche Spam-Updates.
Und das alles unter pandemischen Voraussetzungen. Ja.
Also da kann man, glaube ich, ein bisschen schwer sagen, ist das Highlight oder Lowlight? wahrscheinlich für den einen so, für den anderen so.
Ja, also ich insgesamt finde ich es eher, also das Hochvolatile und das Hochunwägbare ist, finde ich eher, insgesamt finde ich es eher unangenehm, muss ich sagen.
Ja. Ich finde aber, es ist besser geworden. Also ich finde, die Core-Updates sind sanfter geworden. Ich hatte, glaube ich, das wäre in einer unserer ersten Podcast-Folgen, wenn es nicht sogar in der ersten war, glaube ich mal gesagt, also mir kommen so Core-Web-Vitals immer ein bisschen vor wie so ein betrunkener Autofahrer, der so irgendwie nach rechts lenkt, gegen die Leitplanke knallt, dann wild nach links lenkt, da wieder in die Leitplanke knallt und hin und her. Mhm. Weil das so oft vorkommt, dass so eine Domain richtig viel von mir aus verliert beim Core-Update. Mhm. Und dann ein, zwei Core-Updates später geht das wieder zurück nach oben. Also ohne dass die Website oft dann auch was verändert hat. Wo eigentlich dann bewiesen ist, das erste war vielleicht irgendwie übertrieben und ein Fehler und der wurde wieder korrigiert. Sowas kann ja passieren, aber wenn dich das dann irgendwie 30%, 40%, 50% Sichtbarkeit kostet, dann finde ich das halt eher dieses Betrunkene gegen die Leitplanke knallen. Das ist dann härter. Und ich habe das Gefühl, oder nach meinen Beobachtungen ist das halt
ja weniger geworden.
Weniger Domains, die es stark betrifft und da auch nicht mal ganz so ausgeprägt.
Aber die Dichte war also trotzdem, also die Dichte der Updates war wirklich außergewöhnlich hoch.
Beim letzten, was jetzt war, im November, da hat ja dieser Sistrix Update-Radar nicht mal richtig ausgeschlagen. Also der ging ja nie irgendwie auf hoch oder sowas. Also ist es zumindest sanfter. Und es ist aber eben auch nicht alles. Also so diese inoffiziellen Sachen spielen, finde ich, inzwischen manchmal fast die größere Rolle. Also wir hatten zum Beispiel jetzt letzte Woche, gab es relativ starke Veränderungen in der Sichtbarkeit, obwohl jetzt
der Chefkoch, oder? Oder insgesamt?
Also ich habe es besonders gesehen, oder was mir auffiel, war bei News-Seiten.
Okay.
Und bei Rezepte-Seiten. Mhm. Und wenn man so ein bisschen tiefer in die Daten reingeht, liegt das wohl viel an der Integration in den entsprechenden Boxen, also diese Schlagzeilenbox und die Rezeptkarussells. Und das wiederum hängt ja wahrscheinlich mit dem Knowledge Graph zusammen oder den Entitäten. Mhm. Und das tauchte jetzt schon so ein paar Mal auf, wenn Google da praktisch ein Update von seiner Entitäten-Datenbank macht. Mhm. Also dass sie neue Entitäten definiert haben oder die Scores einfach neu berechnet haben. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, das ist ein Keyword wie Golf. Was ist denn jetzt eigentlich die Entität dazu? Ist das irgendwie eine Meeresmündung oder ist das halt ein Auto oder eine Sportart und dann haben die einen Score, was ist denn das Wahrscheinlichste und diese Scores ändern sich halt im Zeitablauf einfach, weil das Hochverhalten sich auch ändert und die Lernen und alles und das kann dann halt durchaus Auswirkungen haben, wenn die dann einen neuen Score haben, dass dann halt auf einmal andere Treffer gezogen werden, die halt dann eher diesen Entitäten entsprechen und darauf ausgerichtet sind. Und das kann eben auch zur Folge haben, dass das wahrscheinlich dann irgendwie überhaupt eine Schlagzeilenbox oder irgendwie so ein Rezeptgalerie erscheint. Weil die sagen, Wiener Würstchen ist irgendwie auch ein Gericht und da machen wir jetzt irgendwie eine, was soll das sonst sein? Vielleicht ein Lauch aus Wien. Nein, das muss man ja nicht sofort verstanden haben. Oder?
Wie hat der Clown ausgesehen, den du gefrühstückt hast?
Nein, ich habe heute zum Beispiel gesehen, dass da zum Beispiel jetzt ein Rezeptbox war für Kinderschokolade. Also Kinderschokolade.
Mhm. Die Kinderschokolade.
Kann man natürlich da auch, es gibt auch Rezepte, die das dann irgendwie
nicht verwurst. Das gab es vorher nicht?
Ich bin da nicht in die Historie gegangen. Es ist nur, zum Beispiel gegenüber letzter Woche hat Chefkoch zum Beispiel zu 2000 Keywords mehr so eine Rich Card in Rezeptkarussells. Und trotzdem haben wir ein bisschen Marktanteile bei den verloren. Das heißt, also der Markt muss gewachsen sein zu mehr Keywords. Und also der Kuchen ist größer geworden. Unser Stück vom Kuchen ist größer geworden, aber der Anteil vom Kuchen, der ist kleiner geworden. Und da müssen viele neue Keywords dazugekommen sein. Aber das sind so Sachen, also das war zum Beispiel eine Sichtbarkeitsveränderung gegenüber letzter Woche von 6-7%.
Und sowas habt ihr nicht gemerkt bei den Updates, oder?
Bei den Updates war das nicht so stark, nee.
Okay. Das heißt, so das, was an Tweaks so on the fly vorgenommen wird von Google, was dann nicht angekündigt wird,
hatte vorher noch,
das hat
noch
mehr Auswirkungen
als. Wir haben uns ausgetauscht bei Ubi oder so, die waren letzte Woche zum Beispiel auch da gut gewachsen.
Ja.
Also sind durchaus dann teilweise noch die Sachen, die dann nicht offiziell kommuniziert werden, die da Ausprägung haben. Die einen
größeren Impact haben.
Ich finde es ja spannend. Also es ist dann ja auch schön, sowas zu erforschen. Also mir macht das ja Spaß dann, da auch ein bisschen reinzugehen. Und da ist zum Beispiel spannend, der Valentin, der trackt auch immer diese API, diese Natural Language Processing API, diese Werte und sieht dann halt, ob es da größere Veränderungen gibt. Und,
das heißt, du kannst das dann auch belegen.
Genau, der hatte mir vorhin dann auch noch kurz da das Chart gezeigt. Letzte Woche gab es da wirklich so Ausschläge, also ein kleines Entitäten-Erdbeben.
Mehr oder anderer Score? Oder beides?
Also er fragt ein festes Set ab. Aber da haben sich die Werte halt geändert.
Okay.
Im nächsten Jahr wünsche ich mir mehr so ein bisschen zu dem Thema. Vielleicht auch Tools, dann nicht so ein Valentin-Exklusivwissen. Also ich meine, jeder kann sich ja theoretisch ein Ding bauen, aber so wirklich können dann eben doch nicht. Da muss man dann irgendwie natürlich dann auch die technischen Skills haben, dass das dann irgendwie zu machen. Und vielleicht hat einer irgendwie einen Trick, das mit einer Excel-Tabelle zu machen. Oder vielleicht kommt auch irgendein Tool auf den Markt, was sowas so Sichtbarkeitsindex für Entitäten, Scores oder so, fände ich total spannend. Mhm.
Kannst du ja auf deinen Weihnachtswunschzettel schreiben.
Ich steht schon drauf, ganz oben. Also ich glaube, irgendwas plant auch Ultra Richtung Discover. Mhm. Also so ein bisschen durch die Blume war da in einem Kommentar auch was, dass da vielleicht nächstes Jahr was kommt. Gucken wir mal, das hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Mhm. Und an den Entitäten. Was auch so ein bisschen hing, waren die Konferenzen letztes Jahr. Durch die Corona-Zeit.
Ja.
Aber
es ist, ein Teil war doch offline. Also die SEO.com war doch tatsächlich mit Menschen vor Ort.
Genau, also im Sommer war ja, also von großen Konferenzen auf jeden Fall die SEO Campings, die hat ja
genau,
die das auch. Soll, glaube ich, auch ganz schön gewesen sein, so dann Sommer am Müggelsee. Sonst war das ja im Frühjahr, da war der wirklich teilweise noch zugefroren an der Müggelsee immer. Und das kann ich mir vorstellen, ich war nicht da, aber kann mir vorstellen, dass das im Sommer da echt sehr schön ist. Aber ja, ich fand es noch ein bisschen zu früh. Also du weißt ja, ich bin da eher so ein bisschen zurückhaltender dann, da wieder loszulegen. Und dann der SEO Day war dann rein offline. Online. da waren halt die Videostreams und auch wirklich nur das. Fand ich auch sehr gut. Also ich finde, für Vorträge funktioniert das schon sehr gut.
Ja.
Was natürlich nicht funktioniert, ist das ganze Networking. Das entsteht da nicht wirklich.
Ja, und schon gar nicht auf eine vergleichbare, spontane Art.
Also es gab da ja auch durchaus so ein paar Versuche, dass man das irgendwie dann mit, keine Ahnung, irgendwelchen Chatrooms macht oder der Marco, der da seine 3D-Welt gebaut hat. Mhm. Aber ja, also bisher habe ich eigentlich noch nichts gesehen, dass wirklich so ein Networking-Feeling aufkommt. Das Einzige, finde ich, wo es geklappt hat, ist wirklich diese tägliche Dosis SEO, die jetzt wieder keine Konferenz ist. Aber also da hast du, finde ich, total diesen Networking-Effekt und diesen Austausch. Aber bei irgendwelchen...
Ja, aber das ist ja auch ein anderes Format. Das ist grundlegend anders aufgegleist.
Also ich glaube schon, dass es digital geht. Mhm. Aber bei diesen ganzen Konferenzen, finde ich, hat es noch nicht so geklappt. Mhm. Und die SEO.com in Salzburg, die war dann ja zum Glück eigentlich beides. Also die war per Videostream kurzfristig noch, weil die Corona-Zahlen einfach so hoch gingen und viele dann irgendwie doch nicht kommen wollten. Und das haben sie super organisiert, hat auch technisch da gut geklappt alles. Aber es waren eben auch Leute vor Ort da und unter Sicherheitsbedingungen verschärft natürlich da. Und ich glaube, da ist auch eine Riesensehnsucht danach. Das habe ich so gespürt, überall zwischen den Zeilen. Die Leute haben wieder richtig Bock, einfach sich auf Konferenzen zu treffen.
Ja. Weißt du zufällig, wie die Anmeldezahlen bei der SEO.com waren? Weil, also ich habe mitgekriegt, dass beim SEO Day die Anmeldezahlen wohl sehr gut waren.
Ja, der war ja auch im Prinzip kostenlos. Also Sistrix hat das gesponsert.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ob du so eine gewisse Corona-artige Vorsicht auch bei den Offline-Konferenzen.
Also die SEO.com war ausverkauft.
Alles klar, okay.
Und also ich hatte zum Beispiel mein Ticket dann umschreiben lassen auf das nächste Jahr. Und es ging halt erst, als praktisch mein Ticket auch wieder verkauft war. Mhm. Also ich war dann kurz in der Warteschlange irgendwie einen Tag. Mhm. Und dann kam auch schon ein neuer Käufer und dann konnte das umgeschrieben werden.
Okay, also du wolltest ja nicht jetzt unbedingt dahin, weil eben als Vorsichtsmaßnahmen, genau. Also weil das nicht unbedingt... Über
1000 Inzidenz, das muss jetzt
nicht sein. Genau, es muss nicht sein. Deine Entscheidung.
Genau, und wir haben uns da so aufgesplittet. Die Kollegin, die Stefanie, die hat umgebucht in ein Online-Ticket. Ich habe umgebucht auf nächstes Jahr. Mhm. Und sie konnte sich das dann da online anschauen, die ganzen Videostreams. Und konnte auch mal so kurz über die Schulter gucken da. Und für nächstes Jahr haben wir dann auch ein Ticket da. Kann ich dann hin und müssen wir vielleicht nur eins dazu buchen. Ja. Das war, glaube ich, eine ganz sinnvolle Aufteilung dann. Ja. Auch nicht einfach für die Veranstalter da zu entscheiden, wie gehe ich damit um. Ja. Und, wie gesagt, die Sehnsucht ist groß und wenn so ein Ding geplant wird, du weißt ja einfach nicht, wie die Lage da irgendwie in einigen Monaten ist. Ne? Das.
Nee, also wie gesagt, Planungssicherheit ist für eigentlich fast alle Bereiche einfach super schwierig.
Ich habe vom SEO Day war das, aus einem Vortrag noch ein Highlight, weil das ist mein Highlight-Wort des Jahres. Ist das Wort Mikro-Content, das mag ich total gerne. Das war in einem Vortrag von dem Philipp Tusch, der hatte einen Vortrag zum Thema 50 Kriterien für herausragenden On-Page-Content auf dem SEO Day. Und also ich habe schon immer Mikro-Content geliebt, ich wusste nur nie, dass das so heißt.
Ich habe dazu immer Goodies oder sowas Ähnliches gesagt, also oder Vorteilsargumentation.
Ja. Also wir meinen damit so kleine Elemente auf der Website, das kann einfach nur eine Grafik sein oder irgendeine Grafik mit ein bisschen Text oder nur ein bisschen Text, so kleine Schnipsel halt, wo du zum Beispiel sagst, wie 30 Tage Rückgaberecht oder CO2-neutral, Kundenzufriedenheit, also so kleine Sachen, kann auch 5-Sterne-Bewertungen, 98% Kundenzufriedenheit, solche Geschichten. Ja. Und also gerade so im sichtbaren Bereich, so im ersten Viewport, ist das halt extrem wichtig, so Sachen zu kommunizieren. Also du musst da den Nutzer ja im Prinzip überzeugen. Dass
ja, unmittelbar fasslich, ne?
Genau.
Also so, dass der Nutzer sofort kapiert, dass das gut ist.
Ja, und du hast halt nur sehr, sehr begrenzten Platz, gerade halt auch im Mobile. Mhm. Und an der Hälfte dieser Mikro-Content natürlich, weil er auch nur Mikro wenig Platz wegnimmt, dann doch eine ganze Menge irgendwie rauszuholen. Also wenn, oft wird das ja auch so oben in der obersten Zeile gemacht, dass man vielleicht dann drei so Elemente hat oder direkt so um den Conversion-Button vielleicht dann nochmal so ein paar Bestätigungsdinger. Und das, wie gesagt, finde ich mega wichtig und hab's schon immer geliebt und jetzt habe ich ein Wort dafür. Das hat mich total glücklich gemacht.
Und ich werde das auch benutzen, weil ich es auch gut finde.
Und zum Schluss noch ein Highlight von den SEO-Konferenzen war definitiv der Heiratsantrag von Mario Fischer auf der SEO-Com in Salzburg. Mhm. Also hat er im Rahmen des Vortrags von Karl Kratz gemacht, die Kunst der digitalen Verführung hieß der, glaube ich. Und
in der Mönchskutte.
War natürlich... Großer Überraschungsmoment und wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt auf der SEO.com-Seite euch
das Video angucken,
kostenlos anschauen und da ist das drin. Ich will da gar nicht spoilern, das war natürlich ein
schön.
Gänsehaut-Moment. Wir wünschen Mario und seiner
Frau
zukünftigen Frau natürlich auf jeden Fall alles Gute und freuen uns total.
Ja.
Und genauso freuen wir uns, was wir dieses Jahr mit unseren Zuhörern alles erleben durften.
Die viele positive Resonanz, die wir bekommen haben, die wir nicht erwartet haben.
Das ganze Feedback, verbunden fühlen, hat Spaß gemacht uns und ich hoffe, euch auch ein bisschen.
Ja.
Und wünschen euch ganz schöne Feiertage im Kreis eurer Lieben.
Viel Entspannung.
Genau, kommt ein bisschen zur Ruhe und hört mal eine Woche lang nicht in irgendwelche SEO-Sachen rein oder auch zwei. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und in alter Frische im nächsten Jahr wieder oder hören uns besser gesagt wieder. Und ich hoffe ja auch dann verstärkt, dass man sich auch wieder sehen kann.
Genau.
Ja. Und ganz, ganz zum Schluss möchten wir noch ein ganz besonderes Danke geben an die Personen, die uns dann sogar eine Rezension bei iTunes geschrieben haben. Und zwar war das?
Die erste Rezension, die kam vom Uwe Fenner.
Genau. Die Rezension Nummer 1.
Genau.
Vielen Dank an Timo Heinrich.
An Madajon 19943.
Danke an Benjamin Reit, wenn ich das ja richtig verstanden habe, aka Benjamin O'Daniel vom Content Performance Podcast. Ganz tolle Rezension, vielen Dank.
Und Netzwan hat uns auch eine Rezension geschrieben.
Wir danken euch und nur für euch haben wir hier noch die Ode an die Freude.
Handgeklöppelt. Von uns. Also von mir auf dem Klavier.
Christine, genau. Ich kann es leider nicht.
Ich bring's dir bei.
Durch die Feiertage und ins neue Jahr. Wir sehen uns.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.